Einen schönen guten Tag, Frau van der Made. Es freut mich sehr, mit Ihnen heute im Rahmen unseres Hochschulpodcasts über Ihre praktischen sowie auch hochschulischen pflegebezogenen Erfahrungen sowie deren Entwicklungsmöglichkeiten zu sprechen. Heute unterhalten wir uns über ein sehr innovatives Thema aus der psychiatrischen Pflege. Sie können dazu beitragen, eine Verbindung zwischen der psychiatrischen Pflege, der Hochschulbildung sowie auch der Lebenswirklichkeit im psychiatrischen Versorgungsalltag zu ziehen, sowie auch Veränderungspotenziale aufzuzeigen und damit auch wiederum einen Zusammenhang sowie auch Perspektiven für einen sehr dringend erforderlichen evidenzbasierten Pflegeberuf aufzeigen. Doch bevor wir uns mit diesen Themen beschäftigen, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Zuhörern einmal ganz kurz vorstellen.
Erstmal wünsche ich auch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ricarda van der Made. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen nordischen Fleckchen Stade nahe bei Hamburg. Etwas zu meiner Person. Ich habe 2015 die Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin begonnen und habe dann halt ein Jahr später, also 2016, mich spontan für ein duales Studium entschieden in Kombination mit der Ausbildung und habe dann angewandte Pflegewissenschaften an der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg studiert. Und was ganz Lustiges, 2018 habe ich mich dann komplett entschieden, raus aus der Kinderkrankenpflege zu gehen und habe mich auf einer geschlossenen bzw. geschützten Akutstation in einer psychiatrischen Klinik beworben, wo ich bis heute arbeite.
Das hört sich sehr kompakt an, in relativ kurzer Zeit. Darf ich fragen, warum Sie sich für ein Pflegestudium parallel zur Ausbildung entschieden haben?
Ja, das dürfen Sie sehr gerne. Und zwar ist mir im ersten Ausbildungsjahr aufgefallen, dass die Theorie und die Praxis, die mir die Ausbildung vermittelt hat, meinen Wissensdurst nicht gestillt hat. Also gerade so in Bezug auf kritische Fragen, die ich gestellt habe, konnten keine zufriedenstellenden Antworten gegeben werden. Und ja, wie gesagt, so ein großer Wissensdurst, kritisches Hinterfragen. Und da entschied ich mich dann halt in Absprache meines Arbeitgebers zu einem dualen Studium.
Es hört sich so an, als ob die Ausbildung jetzt speziell für Sie nicht ausreichend war, um in Ihrem Auge professionell zu arbeiten oder in Ihrem Verständnis. Sehen Sie einen Widerspruch oder eine Ergänzung zwischen also von Pflegestudium und Ausbildung? Wie kann das gewertet werden oder wie kann das angesehen werden?
Ja, also nach meinem Befinden und dem aktuellen Stand, gerade so was auch die demografische Entwicklung betrifft und den medizinischen Fortschritt, haben wir auch eine Zunahme der Multimorbidität, weshalb einfach die Ausbildung in meinen Augen nicht mehr komplett ausreicht und eben halt das Pflegestudium in den Vordergrund tritt, weil die Ansprüche an Diagnostik, Therapie und der Versorgung nimmt einfach komplex zu. Und gerade durch die Akademisierung der Pflegeberufe ist man befähigt, halt diese Komplexität und eben die dazugehörige Versorgung und das Handeln anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse zu reflektieren und somit dann die ganzen Versorgungsmöglichkeiten halt auch kritisch auf die Evidenzbasierung zu prüfen.
Verstehe ich das richtig, dass das aus Sicht der Pflege, also auf die Sicht der Pflege bezogen ist und weniger auf die Sicht der ärztlichen Mitarbeiter?
Ja, das sehen Sie richtig. Also es bezieht sich vor allem auf Gesundheitsberufe. Da geht auch ein Teil der Therapeuten mit ein. Die sind ja auch betroffen, was die Akademisierung betrifft, aber vor allem auch die Pflege. Also da muss wirklich mehr Akademisierung stattfinden, meiner Meinung nach. Weil wenn man es halt betrachtet, die Ausbildung liefert halt diesen theoretischen Rahmen und eben halt auch praxisnah, aber hat nicht dieses wissenschaftliche Arbeiten im Vordergrund, also sprich die Evidenzbasierung, das kritische Hinterfragen und das Auseinandersetzen mit der Forschung. Und das macht eben halt auch den Unterschied.
Ja, so verstehe ich das Studium an sich generell auch. Kann das auf Bezug auf die Pflege auch so gewertet werden, dass die Pflegenden im Endeffekt während des Studiums auch ein anderes Standing für sich erarbeiten und auch ihre eigene Meinung erarbeiten und auch vertreten lernen? Ja, in Diskussionen im öffentlichen Rahmen und im Endeffekt dadurch auch es lernen, sich zu äußern, zu reden in der Öffentlichkeit, so wie man das ja als Pflegefachkraft in der Versorgung eher weniger tut.
Ja, definitiv. Also gerade durch die Akademisierung hat man auch das Handwerkszeug, sich auch einzubringen. Also nicht diese, dann kann man auch das alte Bild, was wir in der Pflege haben, von wegen, ah, die Ärzte stehen an erster Stelle, auch so ein bisschen durchbrechen, sodass eben halt die Pflegeberufe auch wirklich zu Wort kommen und sich melden können, um zu sagen, ja, Folgendes, so funktioniert das nicht, denn die Studien haben das so und so bewiesen und ich bringe folgenden Aspekt in die Versorgung mit ein.
Das hört sich sehr professionell an und hört sich auch so an, als dass das dann im Endeffekt keine hierarchische Frage mehr ist, wer was zu sagen hat, sondern eine parallel existierende Profession, wo dann eher ein Miteinander, ein multidisziplinäres Arbeiten möglich ist. Ist das richtig?
Auf jeden Fall. Also dass auf jeden Fall das multidisziplinäre Arbeiten gestützt wird, dass man wirklich eine dynamische Wechselbeziehung im Arbeiten hat und nicht eben halt auf die jeweilige Berufsgruppe hinauf oder herabschauen muss.
Würden Sie denn diesen Weg, den Sie gegangen sind, oder auch einen ähnlichen anderen Berufstätigen empfehlen? Also unter ähnlichem Beruf meine ich entweder Studium oder auch andere Möglichkeiten wie hochschulische Weiterbildung etc.
Ja, ich würde auf jeden Fall diesen Weg empfehlen für die Berufstätigen. Wie Sie schon sagen, es ist da fraglich, ob man direkt das Studium wählt, ob dual oder eben halt hinterher oder anderweitig eine hochschulische Weiterbildung. Aber dennoch sehe ich, dass wirklich die Berufstätigen sich der Akademisierung zuwenden sollten in jeglichen Rahmen, um halt auch wirklich selbst zu Wort zu kommen, selbst die Kompetenzen zu erweitern und einfach das Bild, was bisher herrscht, von der Pflege aufzubrechen.
Und dafür ist es notwendig, dass Sie in Kontakt mit Ihrem Arbeitgeber treten und dieser Sie dabei unterstützt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man da auch das gerne auch mal vorgeben darf. Also sprich, wenn man sich irgendwo bewirbt, darf man auch gerne natürlich schon diesen Gedanken mittragen und bespricht das mit seinem Arbeitgeber. Oder halt auch währenddessen, wenn Berufstätige, ich sag mal schon, jahrelang in der Pflege sind und dann eben auf die Idee kommen, dann empfehle ich immer, da wirklich den Schritt zu gehen, auch den Arbeitgeber anzusprechen und ja, sich seinem Interesse sozusagen zu folgen, dass man da Lust drauf hat.
Ja, weil ja da auch ganz andere Rahmenbedingungen dann notwendig sind. Verständlicherweise. Eine letzte Frage dazu. Wie reagieren Ihre Kollegen auf Ihre Qualifikation? Erfahren Sie Unterstützung oder eher negative Reaktionen?
Das habe ich tatsächlich sehr unterschiedlich erfahren. Ich kann auch gar nicht so pauschal sagen, woran das lag. Also ich habe sowohl Neid erfahren, das war gerade so eine Anfangszeit in meiner Kinderklinik, aber ich habe auch sehr viel Unterstützung erfahren, sei es von Arbeitgeberseite aus, Therapeuten, Ärzte oder Pflegekräfte. Deswegen, das ist wirklich sehr durchwachsen gewesen. Mir ist selbst nur aufgefallen, dass oft gerade dieses Negative eher an dem hohen Alter der Pflegekräfte lag oder der langen Berufserfahrung. Da lässt sich immer halt hypothetisch nur ermitteln, woran es wohl liegt. Aber wie gesagt, ich habe beides erfahren. Letzteres viel mehr Unterstützung als Neid.
Das hört sich doch sehr positiv an. Das möchten wir auch weiter unterstützen, dass es eher mehr positive Unterstützung ist als der Neid. Dann möchte ich gern zur nächsten Frage kommen. Und zwar interessiert mich Folgendes. Bin ich denn richtig informiert, dass Sie bereits Podcast-Erfahrungen machen durften? Also Erfahrung im Sinne von Erstellen eines Podcasts? Und wenn ja, wie kam es dazu und wie ist es jetzt für Sie, einmal auf der anderen Seite zu stehen?
Ja, tatsächlich kam ich schon in den Genuss, Podcasts zu erstellen. Und zwar haben drei weitere Kommilitonen und ich im Rahmen eines studentischen Projekts einen Podcast entwickelt zur Stärkung der Pflegeprofession in Deutschland. Hintergrund dafür war zum einen, dass es ein studentisches Projekt war im Rahmen des Studiums. Aber auch zum anderen war der Hintergrund der Imagefilm des Bundesministeriums für Gesundheit, in dem das Bild der Pflege völlig falsch dargestellt wurde. Und das stoß bei uns wirklich sauer auf, weswegen wir uns dann entschieden haben, einen Podcast zu machen, um wirklich die Pflegeprofession voranzutreiben und darzustellen, gerade auch wie sie in Deutschland ist und was für ein Potenzial wir da haben. Und haben dazu begleitend auch noch eine Website erstellt mit Blogbeiträgen, die den Podcast unterstützt haben, sozusagen. Generell ist es für mich jetzt eine schöne Erfahrung, auf der anderen Seite zu sitzen. Vor allem auch eine sehr neue Erfahrung, dass man hier als Interviewter sitzt und nicht selber die ganze Arbeit der Fragen stellt, Bearbeitung und allem drum und dran. Deswegen ist es eine schöne Erfahrung, das auch mal von der anderen Seite zu sehen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ist denn diese Homepage und der entwickelte Podcast, sind die öffentlich zugänglich? Werden die weiterhin gepflegt oder war das einzig im Rahmen des Studiums dieser Aufgabe?
Ja, also im Rahmen des Studiums und auch bis zum Ende des Studiums hin haben wir das weiterhin gepflegt. Wie es dann manchmal so ist, gehen auch Interessen auseinander. Also im Moment machen das nur noch zwei von diesen genannten vier Kommilitonen, unter anderem ich. Und wir führen es auf jeden Fall noch weiter. Die sind auch öffentlich zugänglich, also über verschiedene soziale Netzwerke auf jeden Fall kann man das finden. Und im Moment haben wir noch eine Pause aufgrund der Bachelorarbeit, die wir halt jeder schreiben mussten. Und die hatten wir aber auch öffentlich verkündigt und dass es dann in naher Zukunft auch weitergehen wird.
Das hört sich spannend an. Wollen Sie zum Abschluss dieses Fragenkomplexes einmal ganz kurz benennen, wie dieser Podcast heißt, damit sich Interessierte da vielleicht auch einfach mal umhören können?
Ja, sehr gerne. Also unser Podcast heißt Die Pflegeprofis. Und die dazugehörige Seite ist sogar auch ganz einfach zu finden unter diepflegeprofis.blog.
Das ist doch jetzt ein schöner Abschluss diesbezüglich. Es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, so alles im Studium möglich ist. Das macht Lust auf mehr, auch wenn ich selbst auch schon dabei bin. Aber wenn ich das noch nicht wäre, würde mich das auf jeden Fall schon mal ansprechen. Doch jetzt würde ich gern über Ihre Tätigkeit, über Ihre praktische Tätigkeit sprechen. Sie arbeiten auf einer akutpsychiatrischen Station. Da fällt mir persönlich ein Bild der Psychiatrie ein, das leider wenig ansprechend ist, ohne das zu werten Ihnen gegenüber. Aber häufig kommen einem negative Emotionen, ja, oder sind negative Emotionen damit verbunden, aufgrund von Bildern, ja, ich weiß nicht, des Selbstverschuldens der Situation beispielsweise, wie es Patienten äußern, oder des Ausgeliefertseins ganz enorm oder auch heftig ausgedrückt von Gewalt, Aggressivität und Entmündigung wird sogar gesprochen in manchen Kreisen. Damit verbunden ist natürlich selbstredend auch Ablehnung und Scham seitens von den Patienten, von den Angehörigen und auch der Öffentlichkeit. Und es bedarf häufig einer großen Kraftanstrengung, über Psychiatrie und psychiatrische Erkrankungen ins Gespräch zu kommen mit Personen, die damit weniger zu tun haben. Darf ich fragen, was Sie mit der Psychiatrie verbindet?
Ja, das dürfen Sie sehr gern. Und zwar ist das eigentlich ganz simpel. Ich habe mich nie von diesen negativen Bildern verschrecken lassen, die in der Öffentlichkeit herrschen. Und ich habe schon immer, seit ich wirklich dran zurückdenken kann, Berührungen gehabt mit psychiatrischen Erkrankungen, also psychisch erkrankten Menschen. Und ja, bin dann ein Stück weit mit aufgewachsen mit diesem Thema. Und daher hat sich mein Interesse auch bisher nicht abgewendet. Und ja, wie gesagt, ich habe erst Kinderkrankenpflege gelernt, aber ich habe gemerkt, dass mich das irgendwie nicht ausgefüllt hat, also wirklich mein Interesse nicht erfüllt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, diesem Interesse nachzugehen und habe mich der Psychiatrie zugewendet.
Würden Sie denn das dargestellte negative Bild nicht unterstützen, aber sehen Sie das auch so, dass dieses Bild vorherrscht, oder ist das eine eher mediengeformte Sache?
Das Bild herrscht auf jeden Fall vor. Es gibt viele Vorurteile, was das betrifft, sowohl durch Medien geprägt als auch in der Gesellschaft. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass gerade noch vor kurzer Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, in den 70er und 80er Jahren es noch als selbstverständlich galt, dass Aggression und Gewalt zum Beispiel in psychiatrischen Kliniken aufgetaucht ist. Und wie das halt so ist, negative Schlagzeilen, ja, sind eher zu sehen als positivere. Aber ich kann da wirklich zu sagen, dass gerade so, ich sag mal, in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre sich das Bild wirklich geändert hat, vor allem in der psychiatrischen Pflege. Dort gilt es halt nicht mehr als selbstverständlich, dass Aggression und Gewalt dazugehören, sondern dass man wirklich auf einer Ebene arbeitet und präventiv arbeitet, damit sowas erst gar nicht auftaucht.
Okay, macht auf jeden Fall das negative Bild ein wenig annehmbarer, sodass man da nicht gleich eine Ablehnung gegenüber dem Fachgebiet hat und da auch offen damit umgehen kann. Ich hoffe, wir kommen genau diesem Thema heute nochmal etwas näher. Aber darf ich im Vorfeld fragen, welche Aufgaben haben Sie als psychiatrische Pflegefachkraft? Was kann man sich da vorstellen, was Sie jeden Tag tun?
In der psychiatrischen Pflege steht vor allem der Mensch, also der psychisch erkrankte Mensch, im Mittelpunkt. Und die Hauptaufgabe einer psychiatrischen Pflegefachkraft, beziehungsweise meine Hauptaufgabe, ist es, diesen psychisch kranken Menschen im Rahmen seiner Erkrankung, seines Anpassungs- und Genesungsprozesses zu begleiten und auch zu unterstützen. Also das kann mit kleinen Dingen sein, wie zum Beispiel morgens aufstehen, bis hin zur Wahrnehmung von Menschen, zur Aufnahme von Essen und Trinken. Also wirklich zieht sich durch das alltägliche Leben. Und gerade auch so in Bezug auf die Erkrankung, ja, wie geht man damit um, dass der Patient das auch selber erlernt, wie man mit den Symptomen umgehen kann, wie man zu einer Besserung kommt. Es ist sehr vielseitig. Grundlegend basiert das alles auf Beziehungsaufbau und Beziehungsprozess, wie man schon vielleicht raushört, dass man eben halt wirklich den Patienten begleitet und unterstützt.
Das hört sich auch viel nach Gesprächsführung an.
Auf jeden Fall.
Mich würde interessieren, welche Kompetenzen eine Fachkraft für Psychiatrie benötigt, um sich selbst gesund zu erhalten, wenn so viele Gespräche geführt werden und so. Das geht einem ja doch sehr nah, kann ich mir vorstellen.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Und zur Gesunderhaltung für einen selbst ist definitiv die Fähigkeit zur Selbstreflexion nötig. Nur wenn, also man, es ist einem nicht vorher gegeben, das geht uns allen so, aber gerade durch, ich sag mal, Ausbildung und gerade die Akademisierung bekommt man auch dieses Handwerkszeug, dass man wirklich reflektiert. Und wenn man sich selbst reflektieren kann, auch in Bezug auf die Gesprächsführung und was der Patient mir selber erzählt, bietet, Fachwissen zur Erkrankung. Wenn ich das alles reflektieren kann in meinem Handeln, habe ich auch einen besseren Blick, um das zu verarbeiten.
Das hört sich nach intensiver Eigenarbeit an.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein großes Stück Eigenarbeit, aber natürlich auch ist das Team gefragt, das Behandlungsteam. Also dazu zählt andere Mitarbeiter, Therapeuten und Ärzte, dass man da wirklich auch die Reflexion im Team vornehmen kann. Dass man auch eine gemeinsame Bearbeitung hat.
Ja, das scheint sich zu potenzieren oder die Notwendigkeit der Potenzierung ist gegeben. Darf ich dann fragen, ob Sie aufgrund Ihres Studiums oder generell auch vielleicht unabhängig davon weitere verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, zusätzlich zu den regulären pflegerischen Tätigkeiten?
Ja, sehr gerne. Und zwar hat sich das so herausgestellt, dass ich durch mein Studium und gerade mein Studienprofil, was ja auch auf die psychiatrische Ebene sich abspielt und vor allem durch meine Bachelorarbeit, habe ich halt die Position bekommen, dass ich im Rahmen der Implementierung von Safe Words als erste Ansprechpartnerin und Interventionsbeauftragte fungiere und bin damit auf jeden Fall einer verantwortungsvollen Aufgabe näher.
Aha, das hört sich ja sehr interessant an. Safe Words, das hört sich irgendwie nach Sicherheit an. Aber Sicherheit für wen? Für Sie als Mitarbeitende, als Teammitglied oder Sicherheit für die Patienten?
Ja, also Safe Words ist zum einen ein Präventionskonzept, das eben halt in der Psychiatrie dazu aufschließt, dass man eben zum Beispiel eine Reduktion von Aggression und Gewalt hat. Und gerade durch dieses Konzept bietet es Sicherheit für beide, also sowohl als auch. Man hat die Sicherheit für die Patienten und die Sicherheit für die Teammitglieder, also das gesamte Behandlungsteam. Um das besser beantworten zu können, fällt mir ein Zitat von der Safe Words Initiative ein. Und zwar in diesem Zitat heißt es, dass Aggression und Gewalt die folgenden eskalierenden Situationen im Rahmen der psychiatrischen Behandlung und Versorgung sowohl für betroffene Angehörige als auch für Mitarbeitende dramatische und traumatisierende Folgen haben kann. Und dieses Zitat verdeutlicht zum einen, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass eben halt dieses negative Bild herrscht. Also wir haben Gewalt, Aggression und Folgen. Aber zum anderen zeigt es auch, dass durch einen Perspektivwechsel, also sprich, dass wir darauf eingehen als psychiatrische Fachkraft in Bezug auf diese Gewalt und Aggression mithilfe dieses Safe-Words-Modells eben halt dagegen wirken können, Erklärungsansätze schaffen und sozusagen eine Prävention und damit eben halt Sicherheit bieten, sowohl für das Behandlungsteam als auch für die Patienten.
Das hört sich sehr spannend an. Kann man das so deuten, dass die Psychiatrie oder die Fachwelt durch dieses Konzept versucht, das negative Image in der Öffentlichkeit nachhaltig zu verändern? Also ist das was, was vorgezeigt wird und gesagt wird, ja, hier schaut mal, die Erkenntnis haben wir gewonnen und wir versuchen uns daran zu orientieren in unserem Handeln? Oder ist es ein tiefgreifender Perspektivwandel in der Psychiatrie?
In erster Linie ist es tatsächlich der tiefgreifende Perspektivwandel. Also wie ich schon gesagt hatte, dass eben halt Aggression und Gewalt nicht mehr als selbstverständlich gilt, sondern dass da Handlungsbedarf besteht. Sprich, der Perspektivwandel bietet sich in diesen Erklärungsansätzen und der Präventionsstrategie, um da aufzubrechen. Aber es hat eben den Nebeneffekt, dass wenn Gewalt und Aggression reduziert werden und das ja die psychiatrische Bild so ein bisschen ins positivere Licht gerückt werden kann dadurch, dass eben halt dieses negative Image aufgebrochen werden kann in der Öffentlichkeit.
Also kann ich das auch so verstehen, dass versucht wird, die Situation der Betroffenen auch eher aus ihrem Blickwinkel zu betrachten, also dass versucht wird, die Perspektive der betroffenen, erkrankten Person einzunehmen, um eben mit ihnen gemeinsam zu arbeiten und im Endeffekt der bisherigen institutionsbezogenen Sichtweise, die ja die Gewalt forciert hat, oder dass sich das gerade so ein bisschen abwechselt oder ablöst?
Definitiv. Also es steht im Vordergrund wirklich die Betroffenen an sich zu sehen und nicht mehr dieses von der Institution. Also man geht weg von diesen starren institutionellen Rahmenbedingungen hin zu wirklich, dass man den Betroffenen sieht, patientenorientiert arbeitet und vor allem auch miteinander arbeitet. Also da ist Partizipation ein großes Stichwort zum Beispiel. Also dass der Patient mitbestimmen kann an seiner Behandlung. Er hat ein Recht darauf auch zu sagen, was er möchte, was er nicht möchte, wie die Versorgung stattfinden soll. Also dass wirklich ein Miteinander erfolgt und nicht mehr dieses starre, bettenzentrierte, was die Institution zum Beispiel verfolgt.
Wo ist denn dieses Konzept in der Praxis anzutreffen?
Also generell ist das Konzept ursprünglich in Großbritannien entwickelt worden. Das war so 2014 von Len Bowers und seinem Forschungsteam. Und es wurde entwickelt vorrangig für den akutpsychiatrischen Bereich. Und mittlerweile ist das Konzept aber auch in anderen Fachdisziplinen der Psychiatrie anzutreffen, dadurch, dass mithilfe dieses Konzept auch eine weltweite Anwendung mittlerweile stattfindet. Aber vorwiegend ist es immer noch in den akutpsychiatrischen Bereichen zu finden.
Und in Deutschland ist das auch seit 2014 möglich?
Tatsächlich hat das in Deutschland sich erst später etabliert. Also die ersten, ich sag mal, Einführungen und Studienerhebungen fanden so 2018 bis 2019 statt, wo dann eben halt Deutschland sich auch vermehrt damit auseinandergesetzt hat. Und auch in Deutschland gibt es auf jeden Fall schon Studien und Erfolge dazu, nicht nur in Großbritannien und anderen Ländern. Aber in Deutschland ist die Forschungslage, was zu Safe Words betrifft, noch etwas geringer. Und ich vermute, das liegt aber daran, dass es noch nicht so lange her ist, dass es in Deutschland erst etabliert wurde, das Safe Words-Modell.
Ja, da ist ja definitiv noch sehr wenig Zeit ins Land gegangen. Es ist ja sehr frisch und sehr neu. Darf ich fragen, auf welchen Grundlagen dieses neue innovative Konzept basiert?
Ja, definitiv. Also die Grundlage für die Entwicklung dieses Safe Words-Konzept war die intensive Forschung und Sichtung vieler wissenschaftlicher Publikationen, die Bowers durchgeführt hat mit seinem Team. Und anhand dessen sind dann eben halt dieses Modell mit Erklärungsansätzen entwickelt worden. Und dazu gehören eben halt auch so sogenannte 10 Interventionen, die eingeführt werden in der Praxis, um halt die Aggression und Gewalt zu reduzieren. Zusätzlich kann man auch die S3-Leitlinie zur Verhinderung von Zwang noch dazu ziehen, die sich auch ähnlich wie das Safe-Words-Modell mit diesen Erklärungsansätzen und der Prävention von Aggression und Gewalt auseinandersetzt.
Okay, also das hört sich schon nach einer umfassenderen Umsetzung dann sozusagen an. Darf ich fragen? Ich meine, eigentlich erklärt sich die Frage schon von selbst aufgrund der Neuheit des Konzepts, aber eigentlich möchte ich woanders hin. Und zwar, warum ist die bisherige Umsetzung in Deutschland so rar? Wie gesagt, in erster Linie aus Zeitgründen, so kann ich mir das erklären. Aber gibt es da gegebenenfalls auch noch andere Stolpersteine bei der Umsetzung, also unabhängig von dem Zeitfaktor?
Ja, weitere Stolpersteine sind neben dem Zeitfaktor, weil es noch so jung ist, das Modell hier in Deutschland, vor allem auch die, ja, ich sag mal, die Konflikte und die Eindämmungsmaßnahmen, die in psychiatrischen Kliniken herrschen, dass da irgendwie noch so, ich sag mal, in vielen Kliniken da noch stark gearbeitet wird. Da muss noch ein bisschen dynamischer aufgebrochen werden. Und ich vermute, dass einfach dadurch, dass das Konzept in Deutschland noch so jung ist, auch noch bisher wenig Informationen in den psychiatrischen Kliniken dazu fließen. Da müsste es dann auf jeden Fall noch mehr Fortbildungsbedarf geben, um ja den Kliniken erstmal aufzuzeigen, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber ein anderer Stolperstein, der es auch schwierig macht, wenn diese Umsetzung erfolgt, sind eben halt diese Konflikt- und Eindämmungsmaßnahmen, die man nicht immer beeinflussen kann. Also es gibt einfach auch, ich sag mal, Symptome von psychiatrischen Erkrankungen, die sind schwer einzudämmen, trotz eines Präventionskonzepts.
Ja gut, man kann die Patienten nicht damit auf einmal heilen. Ich denke, diesen Ansatz, den sollte man auch nicht verfolgen. Das ist jetzt weniger Ziel der Sache, sondern wahrscheinlich eher die Reaktion auf die therapeutischen Maßnahmen.
Richtig.
Ja. Darf ich dann fragen, wie es bei Ihrem Arbeitgeber im Endeffekt dazu kam, dass Sie da davon erfahren haben und folgend auch eine Neukonzeptionierung komplett bei Ihrem Arbeitgeber stattgefunden hat, weil Sie gerade gesagt haben, es wissen zu wenige von diesem Konzept?
Also es ist ja so, wie gesagt, 2018, 2019 fanden die ersten Datenerhebungen und Studien zur Umsetzung statt und damit fiel auch der Startschuss, dass in Deutschland sich die sogenannten Safe-Words-Experten ja mehr zeigten. Also es gibt da eben halt wirklich eine Safe-Words-Initiative in Deutschland, die sich da auch einsetzt, um das zu initiieren in Deutschland. Und die führen eben halt auch Fortbildungen durch, um dieses Konzept nahezulegen. Also man ist wirklich dabei, das mehr in die psychiatrischen Kliniken in Deutschland anzuführen. Und bei so einer externen Fortbildung haben wir auch teilgenommen. Also natürlich nicht das gesamte Team, aber eben halt ausgewählte Leute, die daran interessiert waren. Und im Rahmen dieser externen Fortbildung, wo uns Safe Words vorgestellt wurde, haben unsere Oberärztin und eben halt wir Teilnehmer, die da waren, sich gedacht, Mensch, das wäre doch mal was für unsere Klinik. Vielleicht sollten wir uns damit mal auseinandersetzen. Ja, und aus dieser Idee folgten dann erste Handlungen, also dass man sich zusammensetzte, sich überlegt hat, wie man das Konzept aufbauen kann zur Umsetzung. Es folgten erste Gespräche mit Chefarzt, klinischer Leitung etc. Ja, letztlich haben wir dann das Go bekommen, dass wir dann das Konzept umsetzen konnten.
Das hört sich nach sehr viel Offenheit an in der Klinikleitung.
Ja, definitiv. Wir waren sehr erfreut darüber. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also da haben wir wirklich auf große Ohren gestoßen, dass man uns wirklich zugehört hat und uns da auch wirklich unterstützt, auch jetzt noch während der Umsetzung. Wir sind ja noch nicht komplett und noch nicht fertig mit der Umsetzung. Und wir können da wirklich jederzeit auch auf unsere Klinikleitung, Pflegedirektion zurückgreifen.
Ja, dann wünsche ich dafür schon mal auf jeden Fall viel Erfolg und habe noch 1, 2, 3 Fragen diesbezüglich. Und zwar würde mich interessieren, falls Sie das einschätzen können, ist dieses Konzept mit unseren direkten und auch indirekten Rahmenbedingungen kompatibel? Also gerade auf Finanzierungsbasis und auch auf den personellen Bereich bezogen?
Es ist definitiv kompatibel, denn das Safe-Words-Konzept, die Umsetzung selbst kostet sich nichts, wird sogar von diesen Safe-Words-Initiativen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle Materialien, die dazugehören, kann man kostenlos bekommen von Safe-Words. Das Einzige, wo sich Kosten ja, zeigen werden, ist dann zum Beispiel in der Materialbeschaffung für einige Interventionen. Aber auch da hielten sich bisher die Kosten gering, sodass das kein Problem darstellen sollte mit den Rahmenbedingungen, die man zur Verfügung hat. Und auch was das Personelle betrifft, man hat ja oft, wenn man an Pflege denkt, den Personalmangel im Kopf. Aber auch Studien haben gezeigt, dass trotz Personalmangel eben dieses Safe-Words-Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann. Also demnach sind unsere aktuellen Bedingungen, die wir haben, völlig kompatibel.
Aha, also das heißt, dass ich für diese Konzeptumsetzung nicht mehr Belegschaft brauche?
Nee, definitiv nicht. Also es reicht das vorhandene Team. Schön ist natürlich immer, wenn das gesamte Behandlungsteam, dazu zählen dann ja auch Therapeuten und Ärzte, mitarbeiten. Das ist ja auch eine grundlegende Voraussetzung, damit es dann ja auch funktioniert. Aber man muss nicht zusätzliche Mitarbeiter schaffen, keine zusätzlichen Stellen in dem Sinne. Man kann dies tun, gerade so, wenn man externe Hilfe noch sich dazu holen möchte. Das besteht in jedem Falle. Gerade so bei SafeWords gibt es auch externe Leute, die dann bei der Umsetzung, Konzeptionierung helfen, entgeltlich. Aber sonst kann das auch das vorhandene Team durchführen.
Das hört sich so an, ja, dass im Endeffekt die gesamte Belegschaft, alle Mitarbeiter dieses neue Konzept mittragen müssen, sollen. Da stellt sich mir die Frage, kann denn die gesamte Belegschaft in diese Konzeptionierung mit einbezogen werden und diesen doch großen Umbruch mittragen?
Genau, also die ganze Belegschaft wird dann mit einbezogen. Wie ich schon einmal erwähnt hatte, besteht das SafeWords-Konzept aus einem Modell, was die Erklärungsansätze bietet und dann dazugehörige 10 Interventionen, die in der Praxis umgesetzt werden, also die dann auch durchgehend angewandt werden in der Praxis. Und dazu gehört es, dass die ganze Belegschaft zumal weiß, was SafeWords beinhaltet und wie diese Interventionen eben halt durchzuführen sind und was sie bewirken. Und deshalb ist auch das ganze Team davon betroffen. Und bei der Umsetzung an sich kann man dann eben halt schauen, ob man sich, wie gesagt, Hilfe holt bei der Konzeptionierung und Implementierung oder man gibt, es gibt die Variante, was eher durchgeführt wird, dass es zu diesen Interventionen, diese 10 Stück, es immer einen Interventionsbeauftragten aus dem Pflegeteam gibt zum Beispiel oder Therapeutenteam, der sich damit auseinandersetzt und dann eben halt dem ganzen Team vermittelt, was diese Intervention zum Beispiel heißt, was sie beinhaltet und wie die Umsetzung erfolgen soll. Also sprich, das ganze Team ist da wirklich involviert, jederzeit, stellt natürlich auch eine Herausforderung dar, weil viele, ich sag mal, die schon viel Berufserfahrung mitbringen, sich da auch diese neuen Herausforderungen vielleicht auch schon gar nicht mehr gestellt haben. Deshalb ist es natürlich für jeden erstmal eine neue Herausforderung. Man muss sich in das Thema einlesen, man muss sich organisieren, die Umsetzung planen und auch das Anwenden der Intervention muss ja geübt werden. Aber wie gesagt, dadurch, dass auch die ganze Belegschaft mitarbeitet, ist das auch eine tolle Erfahrung, dass man sich gegenseitig unterstützen kann.
Ja, das hört sich sehr nach positivem Teambuilding an und auch nach einem enormen Zeitrahmen. Von welchem Zeitrahmen sprechen wir da? Von der Idee der Neukonzeptionierung bis zur Umsetzung?
Also grundlegend, und das wird auch so offiziell von der SafeWords-Initiative so, ich sag mal, empfohlen, sollte man schon so einen Rahmen von 2 Jahren haben, in dem die Planung und Umsetzung erfolgt. Also sprich, man hat einen gewissen Zeitrahmen für, ja, dass man das den Pflegeteam übermittelt, was das alles beinhaltet und auch einen gewissen Zeitrahmen, wann welche Intervention implementiert wird. Wobei dann eben halt die einzelne Intervention, da muss immer so ein bisschen, ja, Dynamik herrschen, weil einige Interventionen sind umfangreicher und demnach benötigen die etwas mehr Zeit als andere. Aber wie gesagt, der Hauptrahmen ist so circa 2 Jahre. Erfahrungsgemäß und auch in den Studien hat sich das auch schon mal ergeben, dass eben halt dieser Rahmen um ein Jahr erweitert wurde. Da kommt es auch immer darauf an, wie groß ist das Klinikum oder ist das nur auf einer Station und wer ist da alles dran beteiligt. Das sind auch noch so Faktoren, die man da halt beachten muss.
Das hört sich sehr umfangreich und spannend an, macht Lust, irgendwie mitzuwirken. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung, dir und deinem Arbeitgeber in erster Linie. Darf ich noch eine Frage mit aktuellerem Bezug stellen, bezogen auf die gegenwärtige Covid-19-Situation, die uns ja alle beschäftigt, möchte ich meinen. Ja, hat die denn Auswirkungen auf die psychisch erkrankten Menschen? Also, und wenn ja, wie geht ein psychisch erkrankter Mensch mit der gegenwärtigen Situation um, die ihn mehr oder weniger betreffen, je nachdem, wie sich sein Leben gestaltet?
Eine sehr interessante Frage. Also zunächst war es erstmal so, dass wir Anfang der Covid-Pandemie, wie so viele andere Krankenhäuser auch, davon betroffen waren, dass die Bettenanzahl zunächst reduziert wurde und daher auch eine reduzierte Patientenanzahl nur da war. Das war für uns in Bezug jetzt nochmal auf Safe Wards ganz schön, weil wir dann halt eine intensivere Patientenbetreuung durchführen konnten und ja die Vertiefung von Safe Wards nutzen konnten. Aber nach den ersten Lockerungen von den Covid-Einschränkungen sozusagen, ja, kam dann halt es wirklich zu einer Zunahme von Aufnahmen, vor allem in Bezug auf Depressionen und Angststörungen. Dabei war es dann halt nicht nur die bekannten Patienten, weil man hat ja auch einen bekannten Patientenstamm, sondern es gab halt auch viele Neuaufnahmen. Da stellte sich dann heraus, dass gerade so die Angstpatienten Probleme hatten mit diesen Einschränkungen in Bezug auf soziale Kontakte oder auch was das Einkaufen betrifft, ne, die ganzen Hygienerichtlinien. Das führte eben halt zu enormen Ängsten, auch dann zur Ansteckungsgefahr. Und bei den Depressionserkrankungen zeigten sich vor allem ja, die Leute, die von Kurzarbeit betroffen waren, da stellten sich dann halt viele Existenzängste raus. Oder eben halt auch Leute, die, wie es dann nun mal so ist, auch vielleicht ihren Laden schließen mussten aufgrund der fehlenden Zahlungen. Und das führte natürlich dann vermehrt zu diesen Störungsbildern. Und tatsächlich war es bei uns auch noch so, dass wir eine Phase hatten, wo dann viele Suizidversuche waren aufgrund der Covid-Ängste. Also das war jedenfalls das, was wir bei uns stark verzeichnen konnten.
Oh je, das hört sich ja sehr dramatisch an, aber auch nachvollziehbar in gewissem Maße. Waren denn die Patienten alle im stationären Bereich untergebracht oder gab es da auch ambulante Betreuung, die ausgebaut wurde?
Wir haben natürlich, dadurch, dass ich auf der Akutstation bin, vorwiegend natürlich stationäre Patienten. Wir haben aber auch einen gewissen Patientenstamm, der ambulant betreut wird bei uns von den Therapeuten und den Ärzten. Die werden dann zu Gesprächen, also zu Gesprächsterminen eingeladen. Und wir sind ja auch an einer psychiatrischen Institutsambulanz angeschlossen, die eben halt auch dafür sorgt, dass man diese ambulanten Gesprächstermine bekommt oder zum Beispiel eine ambulante psychiatrische Pflegefachkraft involviert, damit man zum Beispiel halt das vermeidet, ja, ich sag mal, diesen gesellschaftlichen, öffentlichen Aspekten ausgesetzt zu sein oder eben halt auch den Klinikaufenthalt zu verhindern.
Haben denn die Patienten in dieser Zeit, die die ambulante Betreuung wahrgenommen haben, auch die Möglichkeit gehabt, diese wahrzunehmen oder war die eingeschränkt? Können Sie dazu was sagen oder ist das gar nicht Ihr Arbeitsfeld?
Das ist tatsächlich nicht mein Arbeitsfeld. Ich kann nur davon berichten, von den Patienten, die die ambulanten Termine bei uns durch die Ambulanz wahrgenommen haben, also gerade durch unsere Therapeuten und Ärzte. Und die sind auch weiterhin erfolgt. Also natürlich dann unter den Hygienerichtlinien, sprich Mindestabstand und Desinfektion und Masken. Also wie es dann eben halt auch in der Öffentlichkeit ist. Aber die Gesprächstermine wurden weiterhin angeboten. Wie es tatsächlich dann war bei den ambulanten psychiatrischen Fachkräften im häuslichen Umfeld, da kann ich leider nicht so viel zu berichten.
Das ist ein sehr kompaktes, sehr komplexes Thema. Ich könnte darüber noch weiter reden, aber unsere Zeit geht langsam zu Ende. Und ich möchte abschließend zu Ihren zwei Wahlfragen kommen, die Sie sich aussuchen durften. Welche haben Sie sich denn ausgesucht?
Ja, zunächst habe ich mich für die Frage entschieden, was fällt Ihnen zum Thema Gesundheit in Bezug zum heutigen Thema ein? Und da dachte ich sofort an das Gesundheitskrankheitskontinuum nach dem Salutogenese-Konzept von Antonowski. Denn das ist wirklich super, auch für die Psychiatrie. Es geht ja darum, dass Körper und Seele in Wechselbeziehung stehen. Und je nach Anteilen des Wohlbefindens kann man sich trotz einer chronisch-psychiatrischen Erkrankung gesund fühlen. Das passt halt super dazu. Und die zweite Frage, womit ich mich beschäftigt habe, war, was möchte ich den Berufsangehörigen für die Zukunft mit auf den Weg geben? Da kann ich nur sagen, Pflege ist nicht nur einfach ein Beruf, sondern Pflege ist Profession.
Besser hätte ich das nicht ausdrücken können. Vielen, vielen Dank für diesen glorreichen Abschluss. Und ja, ich möchte mich bedanken für unser aufschlussreiches Gespräch und auch dafür, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.